Was bewegt die Schwesterstädte an der Donau?
Der FreeFM Lokaltermin verrät es dir. Die Gesprächsrunde über aktuelle Politik, Soziales und Kultur.
Immer von 11 bis 12 Uhr auf der 102,6.
Nachdenken mit Reden.
Radio Free FM 102.6% Music.
Willkommen zum Lokaltermin Radio Free FM am Sonntagvormittag. Heute haben wir den 3. Advent, den 15. Dezember 2024 und es ist Zeit für eine Jahresrückschau in der Sendung Lokaltermin. Mein Name ist Michael Trost und dann würde ich sagen, wir gucken mal auf die Sendungen im vergangenen Jahr oder im abgelaufenen Jahr, muss ich ja sagen. Es waren dann insgesamt, bis also außerhalb der heutigen Sendung betrachtet, 12, mit der heutigen 13 Sendungen, die wir ausgestrahlt haben. Davon haben wir zweimal eine Wiederholung, nämlich am 28.07. haben wir die Sendung vor am 30.06. wiederholt und nochmal am 20.10. haben wir die Sendung dann vom 22.09. wiederholt. Wir hatten kurzfristige Absagen oder kurzfristig einfach dort eine Veränderung, dass wir in dem Fall also keine Live-Sendung bringen konnten. Aber in der übrigen Zeit haben wir doch, denke ich, eine ganz, interessante Zusammenstellung von Gästen, von Themen gehabt. Und dann gucken wir noch mal rein. Ich habe Sendungsausschnitte von all den dann verbleibenden insgesamt, was waren es dann, 10 Sendungen, die wir dann ausgestrahlt haben. Und außerdem noch einen kurzen Ausschnitt von der Einführung des Oberbürgermeisters Martin Ansbachers am 29. März diesen Jahres. Schön, gucken wir mal rein. Es ging also los im Januar, die Sendung im Januar meistens ist das ja eine vom Termin. Alle 4 Wochen senden wir, das heißt meistens eine Sendung, die dann im Monat zustande kommt. Wenn es mal gut läuft, ist vielleicht am ersten und am letzten Tag dasselbe der Fall, aber üblicherweise senden wir einmal im Monat und der 14. Januar war die erste Ausgabe, die hat der Kollege Matthias Glas dann gesendet und da ging es, ich lese einfach mal kurz hin oder guck mal kurz den Text, den wir im Internet drin hatten. Es ging über die Studienverwaltung der Stadt, Studierendenverwaltung oder Vertretung, nicht Verwaltung, ich korrigiere, der Uni Ulm. Und wie in Zeiten der Pandemie die Lehre und auch die Mitbestimmung sich verändert haben, was die aktuellen Herausforderungen für die Studierenden sind und welche studentischen Veranstaltungen für dieses Jahr 2024 geplant waren. Und es waren 2 Gäste. Und das waren zum einen aus verschiedenen Ressorten, die dort in der Studierendenvertretung auch besetzt werden. Eine Studentin namens Annika für das Ressort Innen und Außen. Und dann ein Julius aus dem Ressort Lehre, der dann auch wohl Vorsitzender der Studierendenexekutive ist. Ja. Die waren bei Matthias zu Gast und haben also berichtet. Und Nachnamen sind tatsächlich, weiß ich nicht, auf jeden Fall zur Studenten der Uni. Wir hören rein, das ist, was in der Sendung gesprochen wird. Im Übrigen, die Ausschnitte, die ich dabei habe, sind so alle 2,5 Minuten lang.
Also ich kann da aus Normalstudie-Perspektive berichten, weil ich 2020 angefangen habe mit meinem Psychologiestudium und damals ja wirklich komplett alles online war. So eine Woche vor Semesterbeginn kamen noch die Kontaktbeschränkungen. Also es war auch wirklich, wenn man zugezogen war, nicht leicht, Leute kennenzulernen. Und unsere Erstsemestereinführung, die Julius vorher erwähnt hatte, die normalerweise so ein Highlight ist im Semester, wo viel passiert. Es gibt eine Uni-Rallye, es gibt ein Pub-Quiz, es gibt Kneipentour und Fragestunden und alles, das ist komplett online verlegt worden. Also die Fachschaft damals hat trotzdem ihr Bestes getan, um uns irgendwie den Einstieg zu erleichtern. Aber letztendlich waren wir halt in Online-Meetings auf einem Server und haben dann online einen Pub-Quiz gemacht. Und es war ganz nett, aber ein bisschen traurig, auch dann so allein vor seinem Bildschirm zu trinken und doch nicht so richtig den Kontakt finden zu können. Und ich habe mich tatsächlich schon früh für die Fachschaft interessiert dennoch und auch das waren halt nur Online-Meetings und ich würde sagen, das ist auch nochmal schwieriger, da reinzukommen, wenn man eben in so einem Meeting sitzt, anstatt gemeinsam im Aufenthaltsraum und irgendwie Getränke und Snacks hat und danach und davor kurz quatschen kann mit den Leuten, sondern es eben ja mit dem Meeting dann zu Ende ist und man ja einfach länger braucht, um reinzukommen. Aber so war das für mich, glaube ich, die ersten zwei Semester auf jeden Fall. Und dann Ende des zweiten Semesters im Sommer, als es so ein bisschen gelockert wurde, da hatten wir dann ganz am Ende des Semesters eben einmal eine Fachschaftssitzung an der Uni. Und das war das erste Mal, dass ich die ganzen Leute in Präsenz gesehen habe und habe direkt gemerkt, das ist ein ganz anderes Gefühl und richtig Lust bekommen. Und dann war wieder der Winter mit ein bisschen weniger Chancen. Und ich kam dann erst wirklich im Sommer 22 so, als geöffnet wurde und wieder mehr an der Uni stattfand, habe ich überhaupt von der Stufe selbst erfahren. Bis dahin hatte ich ab und zu Mails gelesen mit, ja, wir suchen da und da. Also damals waren, glaube ich, alle möglichen Stellen offen, wenn ich das richtig verstanden habe. Also wir suchen alles Mögliche, aber ich hatte ja keine Berührungspunkte so richtig damit und ich wusste gar nicht, dass meine Interessen noch irgendwo vertreten werden. Also ja, ich stelle mir das wirklich schwierig vor, damals in der Stufe gewesen zu sein. Und ich glaube aber seitdem, kann Jürgen sicher mehr zu sagen, aber haben wir eigentlich uns ganz gut wieder regeneriert, weil dann viele, wie ich, als es geöffnet wurde, auch Lust hatten, irgendwas an der Uni zu tun und sich mehr damit zu identifizieren und einzubringen. Genau, und da seitdem läuft auch wieder viel mehr.
Ja, also kann ich bestätigen, genau, also die Corona-Timings haben uns halt einfach tatsächlich ein bisschen doof erwischt, so wie die Semesterzeiten stattfinden. So die Einschränkungen haben sich so Mitte November angekündigt.
Das war also die Sendung vom 14. Januar, Studierendenvertretung an der Uni Ulm mit dem Matthias als Moderator. Wir springen dann weiter in den Februar. Im Übrigen war das eben die 99. Ausgabe, ergo. Am 26.02. haben wir die 100. Ausgabe des Lokalteams in der Sendung dann ausgestrahlt. Und es ging um Fußverkehr in Ulm. Und da ging es um den Fuß- und Radentscheid, der in der Stadt Ulm stattgefunden hat. Und Matthias hat hier protokolliert, oder beziehungsweise in Ankündigungen stehen gehabt, es ging um Fußverkehr in Ulm. Wo liegen die Probleme? Was sind Trends? Und wollten dann auch insgesamt den Radverkehr im Hinblick auf Möglichkeiten eben der Erreichbarkeit der Stadt Ulm vergleichen mit dem Auto oder auch dem ÖPNV. Absicht war dann auch über Möglichkeiten und Kombinationen eben von allen möglichen Verkehrsmitteln zu kommen, wie man auf kurz gesagt eben optimal und auch wahrscheinlich umweltfreundlich und zeiteffizient in der Stadt sich bewegen kann. Darüber haben gesprochen der Matthias als Moderator mit den Gästen Nicola Jürgens und Andreas Humann. Auch da haben wir natürlich wieder einen Ausschnitt, den wir uns anhören.
Ja, das geht, glaube ich, ganz gut. Also grundsätzlich ist ja jeder erstmal Fußgängerin irgendwann. Also selbst die Person, die aus dem Haus geht, ins Auto einsteigt, ins Parkhaus fährt, muss ja vom Haus ins Auto kommen und vom Auto dann irgendwo hin, wo sie in der Stadt will. Also das zu Fuß gehen wir alle, Radfahren nicht zwingendermaßen. Und manche machen es dann auch nur in der Freizeit und nicht, weil sie sagen, ich benutze das, um in die Stadt zu pendeln und zurück. Vielleicht nochmal kurz einen Schritt zurück, was, glaube ich, auch ein ganz guter Test ist, mal um nochmal so zu überlegen, wie gut ist denn unsere Radinfrastruktur? Weil beim Sammeln kriegen wir, also wir haben eine total positive Resonanz grundsätzlich auf das Thema. Manchmal kommt halt die Antwort, ja, aber wir haben doch total gute Fuß- und Radwege. Und wenn man die Leute dann fragt, okay, aber wie kommt denn jetzt ein 10-jähriges Kind aus Söflingen oder aus Böfingen oder vom Michelsberg sicher in die Stadt und wieder zurück? Dann haben die Leute meistens keine Antwort, weil da gibt es halt keine Radwege und in Teilen auch keine richtigen Fußwege.
Also keine durchgängigen?
Keine durchgängigen,
das ist so das genau. Thema.
Ja, genau. Durchgängig und sicher ist schon beides.
Sicher, ja.
Also in der 50er-Zone neben dem Autofahren, da sind, glaube ich, viele Eltern so, dass sie sagen, oh, das fahre ich dann lieber mein Kind zur Schule oder zum Musikverein. Genau, und aber wir waren ja bei den Forderungen, man kann das, glaube ich, schon jetzt mal, wenn man es auf alleroberster Ebene mal zusammenfassen wollen würde, dann wäre es relativ einfach in dem Sinne, dass man sagt, jede Verkehrsart, also zu Fuß gehende, Radfahrende, Autofahrende brauchen ihren eigenen Raum. Und Stand jetzt haben wir halt eine Situation, da gibt es Erhebungen zu, dass dem Automobilverkehr roundabout 50%, also die Hälfte des öffentlichen Raums, zugesprochen wird für Autofahren und für Parken. Und das ist halt ein bisschen ungünstig, dass Autos das mit Abstand am meisten platzbedürftige mobil sind und 23,5 Stunden am Tag stehen. Das heißt eigentlich steht, also es gibt ja auch Leute, die sagen dann scherzhaft ein Stehzeug und kein Fahrzeug. Ja, also 50% für stehende große Objekte, die sich nicht bewegen, die aber dazu führen, dass dann ein konkretes Beispiel, wir haben gerade in der Vorbereitung drüber gesprochen, in der Karlstraße am Ende, wo die T-Kreuzung kommt, da ist ja Querparken erlaubt. Das heißt, die Autos stehen mit der Spitze sozusagen, also mit der Motorhaube oder Kofferraum Richtung Hauswand bzw. Straße. Und natürlich steht dann da auch mal Mercedes Sprinter, der länger ist als ein normaler PKW. Der will aber auf keinen Fall auf der Straße stehen, weil dann wird er ja den Autoverkehr blockieren. Und dann hat man Situationen, das ist mir tatsächlich persönlich auch schon passiert, wo man sagt, okay, hier komme ich mit dem Kinderwagen nicht lang.
Dann springen wir weiter. Also das war Fußverkehr in Ulm, Sendung vom 26. Februar mit dem Matthias. Februar, das hatte ich eingangs gesagt, war dann auch am 29. natürlich am letzten Tag des Februar die Amtsübergabe von Oberbürgermeister Zisch an den neuen Oberbürgermeister Ansbacher. Und da gab es dann im Rathaus, das war glaube ich ein Donnerstag Nachmittag, dann so ein späterer Nachmittag eine Veranstaltung, zu der dann eben, ja, man konnte hingehen, aber im Prinzip eigentlich die Stadt Ulm die Bürger geladen hatte oder es zumindest ermöglicht hatte zuzuschauen. Radio Free FM war dabei, beziehungsweise ich bin dorthin gegangen, habe dann auf einer großen Videoleinwand dann auch die Abschiedsrede vom bisherigen Oberbürgermeister Gunter Zisch gesehen, die Amtseinführung und die Vereidigung von Martin Ansbacher und anschließend seine Ansprache. Und ich habe zumindest zwei kurze Ausschnitte dabei. Das eine ist die Vereidigung und ich glaube, die Ansprache an den Oberbürgermeister, das ist, glaube ich, Helga Malniszewski gewesen, ehemalige FWG-Stadträtin. Ich denke, dass ich mich jetzt da nicht ganz irre. So habe ich es jedenfalls in Erinnerung. Kurz dann eben hört man Martin Ansbacher und dann hört man auch noch kurz aus der Ansprache oder seiner Dankesrede ein paar Worte von Martin Ansbacher. Hören wir an. Wie gesagt, das ist dann gewesen am 29. Februar diesen Jahres, denn am 1. März hat Martin Ansbacher dann seinen Posten und seine Aufgabe als Oberbürgermeister der Stadt Ulm angetreten.
Ich darf Sie nun, lieber Herr Ansbacher, bitten, den nach dem Landesbeamtengesetz § 47 vorgeschriebenen Eid zu leisten und die ebenfalls im Gesetz vorgesehene Verpflichtungserklärung als Mitglied gleichzeitig des Gemeinderats der Stadt Ulm abzugeben. Es ist der Ruf der Schwörglocke. Hört man es? Ja. Der Sie vom nahen Münster herüberklingend begleitet, der Sie daran erinnern soll, dass Sie auch als erster Bürger dieser Stadt nur mit weltlicher Autorität ausgestattet sind und der Sie meint, dass Ihre letzte Verantwortung vor Gott Bestand haben muss. Die Eidesformel lautet: Ich schwöre, dass ich mein Amt nach bestem Wissen und Können führen, das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, die Landesverfassung und das Recht achten und verteidigen und Gerechtigkeit gegenüber jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe.
Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe.
Nun folgt die Verpflichtungserklärung nach § 42 Absatz 3 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg. Ich gelobe Treue der Verfassung, Gehorsam den Gesetzen und gewissenhaften Ausfüllung meiner Pflichten. Insbesondere gelobe ich, die Rechte der Stadt gewissenhaft zu wahren und ihr Wohl und das ihrer Einwohner nach Kräften zu fördern.
Ich gelobe es.
Damit hat die Stadt Ulm einen neuen Oberbürgermeister.
Ich danke allen Wählerinnen und Wählern für das große Vertrauen, das sie mir am 3.17.12.2023 geschenkt haben. Das Vertrauen derjenigen, die noch nicht entschlossen waren, nichts zu wählen, wird meine Aufgabe sein, dieses Vertrauen zu gewinnen. Und Vertrauen wird heute in meiner Rede ein zentraler Begriff sein. Ich danke allen Unterstützerinnen und Unterstützern, meinem Wahlkampfteam, meinen politischen Weggefährtinnen und Weggefährten, die mich Jahre oder sogar Jahrzehnte begleitet haben, unterstützt haben Ohne sie stünde ich nicht hier. Und in diesem Dank schließe ich natürlich meine Familie ein, Franziska. Ohne dich stünde ich nicht hier. Du hast es möglich gemacht, dass wir diese ganze harte Wahlkampfzeit überstanden haben. Ich danke dir ganz herzlich dafür.
Soweit zu dem, Martin Ansbacher, am 29. Februar diesen Jahres. Wir kommen in den März zur Ausgabe 101 des Lokaltermin. Da ging es dann um das Bündnis zur Vielfalt und Demokratie. Wir erinnern uns, oder viele erinnern sich wahrscheinlich, ich glaube es war der 20. Januar, auf den Münsterplatz hatten geschätzt bis 10.000 Menschen sich versammelt, um für Vielfalt, für Demokratie und Tendenzen, die eben entgegengesetzt sich entwickelt haben von bestimmten Richtungen, da haben sie sich eben für genau dieses Thema Demokratie, Freiheit und Vielfalt gab es eine Veranstaltung, die unter anderem oder vom Ring der politischen Jugend organisiert wurde. Und von diesem politischen Ring politischer Jugend war bei mir dann am 10. März über genau das Bündnis und letztendlich auch thematisierend die Veranstaltung im Januar auf dem Münsterplatz Ella Oswald zu Gast. Und wir haben im Lokaltermin genau über die Veranstaltung gesprochen. Und Inhalt war oder stand so als thematisch dahinter gemeinsam gegen Hass und Hetze der AfD für unsere Demokratie. So unter diesem Stichwort war die Veranstaltung auf dem Münsterplatz und war eben dann auch einfach der fachsachliche Inhalt für das Bündnis definiert. Und im Ankündigungstext steht, die Veranstaltung konnte tausende Menschen mobilisieren und es entstand die Idee, eine große Anzahl demokratischer Kräfte über parteilichen gemeinsam in ein Bündnis zu vereinen. Und so wurde am 28. Februar dann mit über 60 Organisationen das Bündnis für Vielfalt und Demokratie gegründet. Und im Übrigen hat sich auch Radio Free FM genau diesem Bündnis angeschlossen. Und über die Gründung und alle weiteren Pläne hat in der Lokalterminsendung Ella Oswald mit mir gesprochen. Genau, ja, so war es. Die Veranstaltung am Münster wurde organisiert vom Ring politischer Jugend und in der Folge, in der Konsequenz, wir haben es hier gelesen, am 28. wurde dann das Bündnis für Vielfalt und Demokratie gegründet. Darüber habe ich mit Ella Oswald gesprochen. 10. März, da hören wir rein.
Genau, also ich war immer bei den Fridays for Future Demos. Ja. Ich weiß noch, als die erste Demo war, ich weiß nicht, da war ich in der 8., 9. Klasse oder so. Und dann hatte ich mir irgendwie so ein T-Shirt von meinem Papa ausgeliehen und hatte das über meine Winterjacke drüber gezogen. Und da stand irgendwie drauf, there is no planet B. Und ich war da voll überzeugt, nicht nur, weil man dann quasi für 2 Stunden nicht in der Schule war, sondern wirklich, weil ich gesagt habe, hey, da geht's ums Thema und das ist wichtig. Aber bei der Organisation Fridays for Future war ich nie. Ich bin dann zur Grünen Jugend gekommen und habe gesagt, das ist mein Punkt des Engagements. Ja.
Ich habe so das Gefühl, man hat ja immer lange gesagt, die heutige Jugend ist gar nicht politisch motiviert, die wollen nur noch konsumieren, denen ist das alles gar nicht wichtig. Aber ich habe so das Gefühl, auch besonders mit dem Entstehen von Fridays for Future hat wieder eine gewisse politische, wie soll ich mal sagen, dann auch ein Interesse oder mehr als nur Interesse eigentlich eingesetzt. Und ihr habt dann, den hast du ja auch gesagt, den Ring politischer Jugend reaktiviert. Mhm. Also ist es so, wie ich das annehme und beobachte, dass doch wirklich jetzt sehr viele junge Leute auch wirklich wieder politisch sich interessieren, auch vielleicht gerade in Parteien beitreten, so dass man also was politisches Engagement und eigentlich Engagement auch für die Demokratie angeht, schon wieder einen, wie soll man so sagen, einen guten Unterbau, also auch getragen durch die Jugend eigentlich hat.
Auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ich finde es sehr, sehr schade, aber ich glaube, es passiert auch weniger oft, eben gerade seit Fridays for Future, dass Leute sagen, ja, und unsere Jugend, die interessiert sich ja gar nicht mehr oder die ist gar nicht mehr politisch interessiert, weil ich glaube, es ist eben ganz das Gegenteil. Also wenn ich so sehe, um mich rum sind unfassbar viele Leute, die es eben total was angeht, was mit unserer Zukunft passiert, die eben sagen, nein, das lasse ich eben nicht zu, wenn sich hier Rechtsextreme breit machen. Und genau, deswegen bin ich der Meinung, unsere Jugend, natürlich nicht alle, aber ein großer Teil ist doch politisch aktiv und vor allem auch politisch interessiert. Ich meine, man muss sich ja nicht dauerhaft in einer Partei engagieren. Das ist auch wirklich, ich weiß nicht, wenn man eine junge Person ist, dann zieht man teilweise oft um oder
dann wechseln sich auch irgendwie oft die Interessen und dann ist es ja völlig in Ordnung, wenn man sich noch nicht dauerhaft engagiert, aber dieses politische Interesse ist auf jeden Fall gegeben und ich glaube, das ist wirklich essentiell, dass auch wir jungen Leute uns da stark machen.
Ja, dann haben wir schon gesagt, den Ring politischer Jugend habt ihr wieder begründet und es sind dabei, glaube ich, die Jusos, die Julis, die Junge Union und eben die Grüne Jugend. Das sind so die Parteien. Soweit der 10. März mit Ella Oswald vom Bündnis für Vielfalt und Demokratie, beziehungsweise als eine der Sprecherinnen, dass genau diesen Arbeitskreis oder diese Initiative mitbegründet haben, den Ring der politischen Jugend, RPJ. Ja. Kommen wir in den April und da ging es dann um das Thema Flucht, es ging um das Thema Hilfe für Menschen. Und am 7. April war bei mir im Studio dann die ehemalige Ulmer Bundestagsabgeordnete, SPD-Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis. Hilde Mattheis hat sich eine kleine Gruppe, nämlich Gruppe 22, mit begründet und ist in dieser aktiv. Und hier ging es um Hilfe für Menschen aus der Ukraine. Sie hat unter anderem bereits im Jahr 2022 einen Bustransport mitorganisiert, der Menschen aus der Ukraine nach Ulm gebracht hat. Und es ging eben um das Thema Flüchtlingshilfe. Hilde Mattheis ist seit dem Ausscheiden aus dem Deutschen Bundestag dann im Jahr, 2021, ja, im Flüchtlingsrat aktiv und dort auch Vorstand. Gleichzeitig ist sie aber Mitbegründerin, wenn ich es richtig jetzt im Kopf habe, und jedenfalls mit einer der Aktiven der Gruppe 22. Und Gruppe 22 signalisiert eben, es ist gegründet worden, das bin die Gruppe oder die, ja, der, im Jahr 2022, nämlich als der Krieg in der Ukraine begann, als Russland dann die Ukraine angegriffen hat. Und insofern das Gespräch vom 7.4. hier mit Hilde Mattheis, Gruppe 22, 7. April. Wir hören rein.
Ich habe zusammen, und das ist jetzt der einzige Name, der mir aber sehr, sehr wichtig ist, weil wir haben uns zusammengetan und gesagt, wir wollen im Bereich Flucht was machen. Mit Frau Dr. Sabine Schwenk habe ich beschlossen, oder wir haben gesagt, auch lass uns für griechische Flüchtlinge was tun, weil vor dem Hintergrund der Lesbos-Erfahrung mir klar war, dass das Elend dort unermesslich ist. Und dann kam im Februar dieser Angriffskrieg auf die Ukraine. Wir standen quasi vor unserer Gründung dieser kleinen Gruppe Flucht 22, zu der ich auch gerne noch was sage. Wir sind 12 Ulmer Bürgerinnen und Bürger, die sich da engagieren. Und diese kleine Gruppe, die einfach Partei- oder Vereinsstrukturen nicht unbedingt haben möchten, sondern niedrigschwellig einfach was tun wollen, hat sich zusammengefunden. Und dann kam, bevor wir unsere erste Aktion in Griechenland starten konnten, dieser Angriffskrieg, ich habe es schon erwähnt. Und wir haben gesagt, wir wollen da tätig sein. Das ist unsere erste Aktion und haben am 27. Februar einen Aufruf gestartet, dass wir Sachspenden sammeln und mit Bussen an die ukrainische Grenze fahren, um Menschen von dort abzuholen und zu begleiten, wenn sie sich in Sicherheit bringen wollen. Das haben wir dann gemacht, die Sabine Schwenk und ich, und standen auf dem Münsterplatz von Montagsnachmittags bis dienstags später Abend und haben Busse beladen, und die überwältigende Unterstützung der Bevölkerung hat uns wirklich umgehauen. Wir haben dann sehr kurzfristig mit Hilfe eines Busunternehmens 6 Busse und auch mit Iveco Busse organisiert und sind damit 6 Bussen und vor allen Dingen mit Busfahrern, die das auch mit vollem Herzen getragen haben, an die ukrainische Grenze gefahren und haben dann ungefähr 200 Menschen von dort mit nach Deutschland geholt. Der große Punkt war unserer Aktion ist, dass das EU-Parlament am Donnerstag, wir waren also auf der Fahrt zur ukrainischen Grenze, beschlossen hat, dass die ukrainischen Flüchtlinge einen Kollektivschutz genießen.
Soweit der 7. April. Hilde Mattheis ist bei mir zu Gast und das Thema Gruppe 22. So, höchste Zeit, Musik zu spielen, würde ich sagen. Was haben wir denn drin liegen? Wir haben drin liegen, auf Log of Seagulls, neues Album kommt Anfang 2025. Ein Titel daraus ist der Titel Him. Wir sind auf Lock of Seagulls. Wir sind zurück und bleiben im Lokaltermin beim Thema Ukraine. Wir haben nicht bereits am 5. Mai in der Ausgabe 103 wieder das Thema Ukraine thematisiert. Und hier ging es um Eloy, es ging um Ukraine-Hilfe seitens Eloy. Und bei mir im Studio waren zu Gast, ja, ist immer die Chefin von Eloy, Kamen Stadelhofer, sowie zwei Menschen, die eben aus der Ukraine geflüchtet sind vor einer gewissen Zeit und sich bei Eloy mit engagieren für Menschen, die eben aus der Ukraine zu uns kommen oder gekommen sind. Das waren bei mir im Studio Olga Gerdes und Maria Redina. Und wir haben uns dann thematisch über das Drei-Etappen-Programm, das Programm Hilfe zur Selbsthilfe unterhalten und allgemein eben auch über, sagen wir, Zustände und auch über die, ja, das, was die Menschen A, selber erlebt und B, eben dann auch hören und gehört haben aus der Ukraine, dann in der Sendung gesprochen. Am 5. Mai, wie gesagt, Ukraine-Hilfe von Eloy bei mir in der Sendung mit Carmen Stadelhofer, Olga Gerdes und Maria Redina.
Wir schauen jetzt auf 2 Jahre zurück und am Anfang stand im Mittelpunkt, den ankommenden Geflüchteten erstmal eine Möglichkeit zu geben, zu sehen, wo sie gelandet sind. Also was ist eigentlich Ulm und was gibt es in Ulm und wo kann ich mich orientieren, wo sind nicht nur die Ämter, das war ja ganz wichtig, sondern auch kulturell oder bildungsmäßig. Also wir haben die Türen geöffnet und haben auch mit Hilfe eben von Übersetzerinnen und Übersetzern eine ganze Palette von Veranstaltungen gemacht, mit Museen zusammen, mit Betrieben zusammen, zur Betriebsführung, aber auch mit politischen Kräften. Denn es ging ja auch darum, nicht nur jetzt hier anzukommen und den Lebensunterhalt zu haben. Das ist ganz wichtig, das war aber jetzt nicht unsere Aufgabe, das haben die Stadt und die großen Diakonien gemacht, sondern Lebensgefühl zu bekommen. Und nach dieser ersten Phase haben wir dann Gruppen auch gebildet, in der ersten Phase schon auch Konversationsgruppen, die bis heute bestehen und die sehr, sehr beliebt sind, weil man dann das Deutsch, was man morgens oder nachmittags in einem Kurs täglich lernt, auch mal anwenden kann. Also diese Kommunikation war uns wichtig und wir haben auch zu Weihnachten dann einen Aufruf gemacht, dass Menschen eingeladen werden in Familien und so weiter. Da haben wir auch Resonanz gehabt, aber auch viele Feste, wo die Ukrainer sich überhaupt mal untereinander treffen konnten und sich stärken konnten in dieser doch sehr schwierigen Zeit des Ankommens, aber auch des immer Konfrontiertseins, was passiert in der Ukraine. Der zweite Schritt war dann, den nennen wir Qualifizierung, das heißt, wir haben Gruppen gebildet, mit denen wir über mehrere Wochen durch ein Kurssystem von Theorie und Praxis zum Beispiel gezeigt haben, wie funktioniert das Ehrenamt, warum ist bürgerschaftliches Engagement in Deutschland ein ganz wichtiger Teil der Demokratie und was kann ich selber machen und dabei haben wir aber auch natürlich eifrig geübt, wie stelle ich mich vor, wer bin ich überhaupt und wie schreibe ich eine E-Mail, also ganz praktische Sachen. Das hat sehr viel Erfolg gehabt und die meisten, wir haben auch zusammengearbeitet natürlich mit der Engagiert in Ulm und viele von denen sind heute in ehrenamtlichen Tätigkeiten, ob im Kulturbereich, im Sprachcafés, im Sozialen oder Umwelt. Und das finde ich richtig toll.
Das war der 5. Mai, die Ausgabe 103 und es geht weiter in die Ausgabe 104. Im Übrigen genau, 103 und 102 hatte ich moderiert, auch die 101. Die ersten 2 waren Matthias, die letzten 3, die ich erwähnt hatte, waren dann von mir moderiert. Und am 31. Mai ging es dann mit einem 2-stündigen Spezial oder eben 2 Stunden Lokaltermin um das Thema Parteien zur Europawahl. Eva Straub in dem Fall war mit Matthias Glas. Eva Straub und Matthias Glas waren die beiden Moderatoren und haben eingeladen von den Piraten, von der Piratenpartei, Anja Hirschl, Steffen Reich von der SPD und Ann-Kathrin Müller von der CDU, um sich über europäische Politik zu unterhalten. Es ging um Themen wie Umwelt- und Agrarpolitik, die Migration, Digitalisierung, Sicherheit und Demokratie im Allgemeinen. 2 Stunden lang haben die Kandidaten und die beiden Moderatoren hier bei uns in der Sendung dann eben von, was war es dann, von 11 bis, ich glaube bis um 1 war es dann, diskutiert, war auch sehr spannend. Hier haben wir, weil es eben dann doch auch ein paar mehr Kandidaten waren und ich versuchen möchte, dass wir einigermaßen alle nochmal hören können, einen längeren Ausschnitt, also Parteien zur Europawahl, moderiert von Eva Straub, Matthias Glas, am 31. Mai, hier ist der Ausschnitt.
Gut, vielen Dank für Ihre Einschätzungen zu dieser Frage. Ich würde den Punkt jetzt einfach mal so stehen lassen und zu einem anderen noch großen Thema, was den Klima- und Umweltteil unserer Sendung heute angeht. Denn es wird in der nächsten Amtszeit des Europaparlaments ja auch die Frage gestellt werden mit der Atomkraft. Also die Freien Radios haben ja so eine Vergangenheit. Wir haben wir sind eigentlich aus der Anti-Atomkraft-Bewegung entstanden. Deshalb hier natürlich der Anknüpfpunkt. Wie stehen Sie zu der Einstufung der Atomkraft als eine nachhaltige Energiequelle für die Zukunft? Der Würfel rollt. Frau Müller.
Also, das ist eine sehr komplexe Frage. Natürlich kann man jetzt sagen, okay, wir haben in der Atomkraft jetzt weniger CO2-Ausstoß als jetzt in Kohlekraftwerken, ja. Die Frage ist natürlich immer, wie gehen wir mit Atomkraft auf lange Sicht um? Und auch da würde ich mir sehr wünschen, wenn wir an der Stelle offener wären für neue Entwicklungen, wenn wir technologieoffener wären, wenn wir wirklich Menschen in der Forschung arbeiten ließen und einfach schauen, was dabei rauskommt. Denn wir grenzen uns ja total ein. Und natürlich, also ich bin kein Atomkraftbefürworter, aber die Frage ist natürlich, woher kommt unser Strom? Und nur weil wir in Deutschland jetzt die Atomkraftwerke abgeschaltet haben, heißt es ja nicht, dass wir keinen Atomstrom mehr haben, sondern wir haben den Atomstrom eben jetzt aus anderen Ländern. Und da stellt sich wirklich die Frage, ob das unsere Zukunft sein soll, denn teilweise die Atomkraftwerke, aus denen wir heute Strom beziehen, sind sicherlich vom Standard her nicht dementsprechend, wie Atomkraftwerke es in Deutschland waren. Also ist es für mich immer so ein bisschen eine Scheindiskussion, so nach dem Motto, wenn wir es nicht sehen, findet es nicht statt. So dürfen wir natürlich nicht handeln innerhalb der EU.
Vielen Dank für Ihre Aussagen dazu. Herr Reik, Sie können gerne.
Ja, gerne. Ich hab eine recht klare Meinung dazu. Für mich ist Atomkraft überhaupt nicht nachhaltig. Allein, weil wir zum Beispiel ja nicht wissen, was mit dem Müll geschehen soll, der dort produziert wird. Und wir haben immer noch kein Endlager und irgendwas anderes und belasten Generationen dort auf sehr, sehr lange Sicht. Das Problem ist natürlich in der Stromerzeugung ein bisschen komplexer. Da geht es um Grundlast, um Spitzenlast. Wir haben Atomkraftwerke, die Grundlast liefern. Deswegen gehe ich auch nicht mit, dass wir sagen, wir importieren jetzt ganz viel Atomstrom, weil wir importieren wirklich an ganz ausgewählten Zeitpunkten wenig Atomstrom. Und decken inzwischen wirklich den Großteil oder einen viel, 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 viel größeren Teil über regenerative Energien ab. Jetzt ist es so, es scheint nicht immer die Sonne und der Wind weht auch nicht immer, das ist uns allen klar. Die Frage ist, wie kann das langfristig aussehen? Ich bin da auch nicht für eine freie Technologieoffenheit, wie es jetzt die Vorrednerin gesagt hat, weil wir müssen schon irgendwie gerade bei der Energieversorgung klar machen, was ist uns wichtig und wo wollen wir hin. Und wir haben das Ziel, und das finde ich sehr toll, dass wir über Wasserstoff ganz viel regeln können. Jetzt sind wir aber im Moment noch nicht da, dass es technisch alles Sinn ergibt und oder noch nicht so möglich ist. Das heißt, wir müssen irgendwo die Zeit bis dahin überbrücken. Weil durch Wasserstoff können wir zum Beispiel kurzzeitig diese Spitzenlast erbringen, die uns das ermöglicht, zu manchen Zeiten mehr Strom oder weniger Strom zu produzieren, was aktuell die Gaskraftwerke machen. Im Moment sind wir deswegen von Gas abhängig. Das haben wir auch gemerkt, der Strompreis ist hochgegangen, als die Gaspreise in die Höhe sind. Um es jetzt nicht allzu lang zu machen, die Brückentechnologie Atomkraft. Ich bin ehrlicherweise sehr froh, dass Deutschland den Ausstieg geschafft hat und ich sag mal, die Brücken hinter sich eingerissen hat und voll auf erneuerbare Energien setzt. Das bringt uns langfristig sehr, sehr viel. Das gibt's umsonst. Wir können selber auf eine dezentrale Energieversorgung setzen. Ich habe auch ein Balkonkraftwerk zu Hause. Das wird hier in Ulm sogar gefördert, wenn man das macht. Mir macht es total Spaß und die Leute, die eine Solaranlage auf dem Dach haben, erzählen mir, selbst wenn sie vorher noch nicht so großartig begeistert war, wie freudig sie immer auf das Handy gucken und sehen, wie viel Strom sie jetzt heute schon wieder produziert haben. Das ist eine tolle Sache. Und ja, ich finde, wir gehen da einen richtigen Weg, der fairerweise nicht leicht war. Und oft beeinflusst ist, und das ist der letzte Punkt, von den Leuten, die sagen, Atomkraftwerke, wir brauchen sogar neue, ja, was totaler Quatsch ist, weil die auch gerade keinen Stromerzeuger mehr brauchen will und weil die Kosten, die werden künstlich klein gerechnet, wenn man die ganze Entsorgung und den Betrieb und den Abriss und die Versicherung von Atomkraftwerken mit berücksichtigen würde. Dann sind die Kosten viel, viel höher als bei regenerativem Strom. Und jetzt habe ich versucht, dieses komplexe Thema zumindest aus meiner Sicht einigermaßen darzustellen.
Ich finde das richtig klasse zusammengefasst. Das heißt wirklich Daten und Fakten. Da kann ich diesen Teil nämlich schon weglassen. Das ist super klasse, weil in der Gesamtschau ist Atomkraft nicht nachhaltig. Punkt. Die Kosten werden letztlich auf die gesamte Gesellschaft umgelegt. Wir zahlen den Stromkonzernen, die auf Atomkraft setzen, letztlich die Gewinne. Und das kann es auf Dauer nicht sein, weil wir haben den Atommüll, der muss irgendwo hin. Das ist einfach ein Dauerkosten, die uns dann nie wieder loslassen. Und mir kann keiner erzählen, dass er happy wäre, wenn es morgen hieße, hey, Ulm ist eine total tolle Gegend mit wunderschöner Erde, wo man buddeln könnte für Dinge. Also das können wir nicht wollen. Und Fusion, ja, Forschung auf jeden Fall, aber das wird heute nicht funktionieren, wird auch morgen noch nicht funktionieren. Das heißt, das kann höchstens langfristig mal irgendwann ein Thema sein. Unser Problematik ist, wir haben keine Trassen, Bayern wird gerne blockiert, wir haben noch keine so dezentralen Systeme, dass es funktioniert, das heißt, dort müssen wir ausbauen und es gibt ja schöne Möglichkeiten, dass unsere Landwirte zum Beispiel eine Doppelnutzung machen, dass sie nicht nur landwirtschaftliche Produkte herstellen, sondern ihre Felder auch teilweise mit Photovoltaik ausstatten. Viele Gemüsesorten gedeihen sogar besser unter der Photovoltaik. Viele Schafe lieben das, diesen Schutz, den sie drüber haben. Das heißt, einfach mal neu denken und breiter denken und Ulm tut ja schon viel. Wir haben Fernwärme ausgebaut, wir haben die Pufferspeicherforschung hier und da ist übrigens auch die EU diejenige, die dafür Gelder bereitgestellt hat. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, diese neue Batterieforschung, was wir da sehen, durften mit diesen tollen Kohlebatterien, die vielleicht nicht altern, die viel leichter sind, die man nicht mehr getrennt im Auto haben muss oder in der sonstigen Maschine, sondern aufdampfen kann, dann gibt mir das wirklich Hoffnung, dass wir zeitnah die Energie so speichern können, dass wir die gesamten Übergangstechnologien restlos abschalten können.
Vielen Dank für Ihre Statements und Einschätzungen zu diesem ja sehr komplexen Thema. Wir schließen damit den großen Themen, die Bereich Klima und Umwelt ab.
Politisches Jahr, die Parteien zur Europawahl. Es waren ja dann am 9. Juni die Wahlen, zum einen hier zum Gemeinderat in der Stadt Ulm und zum anderen aber auch in Europa. Und im Endeffekt eine, die auch zu Gast war am 31. Mai, war nachher sehr doch traurig. Das war Anja Hirsche, die dann doch zunächst optimistisch war, als Kandidatin ins Europaparlament gewählt zu werden, das aber leider knapp verpasst hat und leider dann auch noch in letzter Sekunde quasi auf den letzten Metern den Einzug in den Gemeinderat verpasst hat. Und sie war ja bis dato in der SPD-Fraktion mit im Gemeinderat angehängt als Piratenvertreterin. Und ich habe gesprochen über die weitere Zukunft oder wie geht's weiter mit den Piraten, mit der Piratenpartei, mit Anja und Falk Hirschel. Und die beiden sind auch eben die beiden, die dann auf der Gemeinderatsliste, beziehungsweise auf der Gemeinderatsliste in ganz vorne kandidiert haben. Und die Anja eben, wie gesagt, auch für Europa und hier auch wesentlich die Partei, die Piratenpartei in Ulm repräsentieren. 30. Juni, Anja und Falk Hirschel. Wie geht es mit der Piratenpartei weiter? Moderiert von mir. Hören wir rein.
Also tatsächlich bin ich sehr froh, dass Ulm nicht diesen, sag ich mal, Rechtstrall mitgemacht hat wie viele andere Gegenden. Ulm hat etwas sehr Positives, auch wenn es jetzt für mich nicht so positiv ausging, und zwar sehr viele Neuengagierte, die sich vorstellen können, im Gemeinderat aktiv zu sein. Wir haben das auch in manchen Podien gesehen, das hat mich auch sehr gefreut. Wir haben jetzt eine junge Ulmer Liste, wir haben die Tierschutzliste, wir haben umweltbasierte Listen. Das heißt, es kommt ganz viel Bewegung in das etablierte System.
Tierschutz, junge.
Genau. Und das hat mich auch sehr gefreut. Ich habe mich da mit vielen unterhalten, wo es einfach darum ging, was möchte denn alles bewegen? Das heißt, sie möchten ihre einzelnen Themen mehr nach vorne bringen, weil sie einfach den Eindruck hatten, die, sag ich mal, Etablierten, die schon länger drin sitzen, haben einfach nicht so den Fokus darauf. Und sie haben einfach verstanden, hey, jeder kann Politik machen. Das war auch das, was mir immer wichtig war, zu zeigen, man muss nicht in einem so, sag ich mal, verkrusteten System sein, wo man jahrelang sich erstmal irgendwie hochdienen muss, sondern wer was zu sagen hat und wer was bewegen möchte, der kann, darf und soll das auch tun. Demokratie lebt vom Mitmachen. Und daher muss ich sagen, bin ich mit einem Ja weinend und einem Lächeln
blinzelnden Auge, weil wenn ich jetzt sehe, wie der Gemeinderat jetzt durchgemischt wird, das wird einfach klasse. Und ich bin auch sehr gespannt, wo sich diejenigen dann auch, sag ich mal, verorten werden. Ob sie sich zusammentun, eine eigene Fraktion bilden werden, ob sie sich vorhandenen anschließen werden, welche Themen sie einbringen, was sie bearbeiten und welche Aufregung das natürlich dann wahrscheinlich auch machen wird. Ich erinnere mich, was allein meine Statements teilweise ausgelöst haben. Ich habe mir Kommentare eingefangen wie, ach, früher saßen die Stadträte in den ersten paar Jahren schon da und hatten die Hand unterm Tisch und haben geschwiegen und sich nicht gemeldet. Und jemand sprang mir dann bei und sagte, ja, die Zeiten sind zum Glück vorbei. Und ich muss sagen, das freut mich. Darum sehe ich auch, der Gemeinderat ist lebendig, der Gemeinderat ist jung, da bewegt sich was und ich fühle mich der ganzen Sache ja auch noch verbunden. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, nicht gewählt, ich bin draußen, ist mir egal. Ich habe auch schon signalisiert, wenn die Fachexpertise von mir gebraucht wird, stehe ich natürlich zur Verfügung. Das ist natürlich selbstverständlich, denn man brennt ja weiterhin für die Themen, für die man eingetreten ist, egal ob im Amt oder nicht. Ich habe zwar weniger Möglichkeiten, aber trotzdem möchte ich nicht, dass wenn das Fachwissen gebraucht wird, dass dann keiner da ist. Ist klar, das heißt, die können mich jederzeit auch ansprechen. Das Thema fachkundiger Bürger ist ja auch explizit vorgesehen, was viele Leute nicht wissen.
Es gibt ja so Gremien, glaube ich, wo eben auch Fachleute drin sitzen. Genau. Ich höre das immer wieder von im mit anderen Themen, dass jemand sagt, ja, ich bin da im Rathaus und habe da das ein oder andere mit in irgendeinem Gremium mit diskutiert und meine Meinung eingebracht. Das war die Sendung vom 30. Juni mit Anja und Falk Hirschel. Und wir springen, weil, wie gesagt, der 28.07. war die Wiederholung der Juni-Sendung schon weiter in den August, also erste Sendung nach den Ferien, es ist noch in den Ferien. Und weil es in den Ferien war, haben Matthias und ich, wir hatten kurzfristig eine Gästeabsage, uns über Freizeitangebote in der Stadt Ulm unterhalten. Was kann man tun? Wie sieht das aktuelle Angebot aus? Und wir haben auch uns die Seite netmuseum.de angeschaut, der nämlich alle Ausstellungen, Veranstaltungen und Museen sowie diverse besuchenswerte Orte, die in Ulm, um Ulm und um Ulm herum eben existieren. Darüber haben wir, die haben wir uns angeschaut und ja, Matthias und ich haben gemeinsam moderiert. Hören wir an.
Was ich auch ganz spannend finde, man muss ja, um den Tiergarten zu erleben, gar nicht wirklich in den Tiergarten gehen, wenn man zum Beispiel am Safranberg am Südhang sich aufhält, sonntags in der Früh, dann kann man die Affen hören, wenn es ruhig ist.
Ist das wahr?
Ja. Ich habe mich lange gefragt, was ist dieses Geschrei? Das man hauptsächlich in der Früh hört, wenn noch kein Verkehr da ist, das sind die Affen im Außengehege.
Dann sind die aktiv sozusagen.
Sozusagen.
Ja, aber Vögelchen zwitschern doch auch, hört man die auch?
Die hört man auch, ja, aus der Nähe natürlich.
Und ein Pfau gibt es auch. Und ich meine, den schon gehört zu haben, wenn man vorbeiläuft.
Ich kann also gar nicht sagen, wie sich der anhört.
Ja, das ist auch mehr so ein Schreien. Das ist mit Sicherheit kein Äffchen. Weil das heißt, man hört Äffchen, aber man hört auch den Pfau. Das weiß ich sicher.
Kein Gezwitscher, nehme ich an.
Nee, ist auch mehr so ein Schrei. So, auf jeden Fall erkennbar, würde ich sagen. Ja. Also auf jeden Fall der Zoo. Und ich meine, die führt es aus, wieso ja ein schönes Gelände, um spazieren zu gehen. Erinnerst du dich nebenbei noch an die Landesgartenschau im Jahr 1980?
Das ist auch vor meiner Zeit.
Ja. Das war ja natürlich dann auch alles Bestandteil damals der Landesgartenschau. Im Jahr 1980 im Sommer war auch sehr sinnvoll, sehr schön. Und erst kürzlich habe ich irgendwo ein paar Bilder gesehen, alles auch bepflanzt. Also kurz gesagt, die Friedrichshaus natürlich für Spaziergänger und auch mit Kindern sicherlich ein schöner Ausflugsort. Und seit jeher doch auch eine Attraktion der Stadt, würde ich sagen.
Durchaus.
Ja. Und wenn man dann noch Richtung Donau läuft, ich finde auch sowieso, die Wege an der Donau haben was Besonderes. Also das hat wahrscheinlich auch nicht jede Stadt so zu bieten.
Nein, gab ja jetzt auch Diskussionen im Sommer über Zugänglichkeit des Donauufers. Mhm. Gastronomie am Donauufer.
Oh ja, da gibt es doch was neuerdings.
Genau, gibt jetzt auch auf Ulmer Seite zumindest temporäre Gastronomie. Im Sommer gab es ja jetzt auf Neu-Ulmer Seite schon länger. Mhm. Und jetzt eben sozusagen gegenüber in Sichtweise auf Ulmer Seite das ganze Ähnliche.
Ja, ja.
Generell kann man sagen, zur Zugänglichkeit des Ufers, der Donau, in der Stadt, man kommt ja praktisch überall direkt, zumindest auf Ulmer Seite, direkt ans Donauufer ran. Also relativ wenig Privatbesitz direkt am Ufer.
Ja, ja.
Auf Neu-Ulmer Seite ähnlich, nicht ganz so stark, aber ähnlich.
Ja.
Kann man eigentlich überall runter. Man sollte vielleicht nicht immer baden gehen.
So, nochmal zurück. Also das war die Sendung 107, Freizeitangebote in der Stadt Ulm. Die Sommersendung, die wir dann gesendet hatten. Und
Na, dann würde ich fast sagen, wir spielen nochmal Musik. Und zwar, das war auch einmal ein Musikpunkt, glaube ich, in der Plattform im Lauf dieses Jahres. Gestaffelstein, französischer DJ und The Weeknd mit Lost in the Fire. Hören wir an, sind gleich wieder da im Lokaltermin.